SWR 1, der Sonntagmorgen mit Nela Fichtner.
Auch wenn sie heute ein gutes Verhältnis zu den jüdischen Gemeinden pflegen, im Mittelalter waren die Kirchen ziemlich judenfeindlich. Sie dekorierten sogar ihre Gotteshäuser mit antijüdischen Schmähplastiken und die sind bis heute zu sehen. Rund 50 derartige Abbildungen gibt es an Kirchengebäuden im deutschsprachigen Raum. In Rheinland-Pfalz sind es mit Ahrweiler und Bacharach zwei, in Baden-Württemberg eine und zwar in Bad Wimpfen. Yvonne Schottka hat sie sich angesehen.
Der flüchtige Betrachter wird sie kaum entdecken. Die Schmähplastik, die in über 7 Meter Höhe an der hinteren Außenfassade der gotischen Ritterstiftskirche angebracht ist. Ein Wasserspeier in Form einer Sau, an deren Zitzen ein Jude liegt.
Wenn man sich diesen Mann genauer anschaut, sieht man, dass das Schwein eine Hufe auf ihn legt und dass unter dem Schwein auch ein Ferkel an dieser Muttersau dringt. Der Mann selber trägt einen Hut mit einer Spitze in der Mitte und ist damit als Jude kennzeichnet.
Die Darstellung gilt als antijudaistisch, denn im jüdischen Glauben gelten Schweine als unrein, erklärt der Bad Wimpfener Historiker Bernd Wetzger. Vor rund 750 Jahren wurde die sogenannte Judensau an der Ritterstiftskirche angebracht und gilt damit weltweit als eine der ältesten Schmähplastiken ihrer Art.
Der Hintergrund ist der, dass natürlich in der Zeit die Juden in Wimpfen, in der späten Reichsstadt, ja auch geduldet waren, aber nie geliebt waren. Das heißt, es war ein großes Problem. Es gab Judenordnungen, es gab Flugblätter, die das gleiche Motiv zeigen, also eine Sau mit einem Juden dran, eine Verhöhnung des Judentums.
Trotzdem handelt es sich bei der Darstellung an der Kirche um ein Zeitzeugnis, das man nicht entfernen sollte, um sich weiterhin mit dem Thema auseinandersetzen zu können. Das meint Archivar Günter Haberhauer, der sich seit Jahrzehnten intensiv mit der Geschichte der Stauferstadt befasst.
Ich habe diese Sau ja nicht hier angebracht, aber ich stehe dazu, dass sie 750 Jahre hier ist, dass wir damit umgehen müssen. Und mit dem Wegmachen ist, glaube ich, nichts erreicht.
Erst in den letzten beiden Jahrzehnten ist das Bewusstsein in der Stadt über die Problematik der Schmähplastik gewachsen. In den 80er Jahren wurde sie sogar erneuert. Das Original liegt im Reichsstädtischen Museum, in einem Raum, der speziell den jüdischen Mitbürgern in Wimpfen gewidmet ist. In Kritik geriet die Skulptur erst durch einen Aktionskünstler, der vor einigen Jahren auf die sogenannte Judensau an der Ritterstiftskirche aufmerksam machte.
Und das Erzbistum Mainz hat darauf reagiert. Mit einer Tafel und der Vorsitzende des Zentralrats der Juden Deutschland findet diese Tafel und ihren Text einen der ganz gelungenen Darstellungen. Er hat sich also eher gegen die Entfernung von solchen Denkmälern ausgesprochen und eher dafür, einen erklärenden Text anzubringen.
So Bernd Wetzger. Ähnlich sieht man das beim Verein Jüdisches Leben Kraichgau. In einer schriftlichen Stellungnahme, die dem SWR vorliegt, heißt es:
Auf jeden Fall ist es wichtig, diese Diskussion zu führen und ein deutliches Zeichen der Abgrenzung von jeder Form gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit zu setzen. Ob man das tut, indem man das Ding abbaut und in ein Museum stellt oder vor Ort in einen historischen oder kunsthistorischen Zusammenhang stellt, muss die Kirche und die Gemeinde vor Ort entscheiden. Hauptsache, es wird klar, dass niemand dort heute mehr so denkt oder denken soll.
In Bad Wimpfen bemüht man sich seit langem, das Thema Judenfeindlichkeit aufzuarbeiten, unter anderem mit verlegten Stolpersteinen und Gedenktafeln. Und wenn es nach dem Willen der Stadt geht, wird das historische Überbleibsel als Zeichen der Gedenkkultur auch weiterhin an der Ritterstiftskirche hängen bleiben.
Aus Bad Wimpfen war das Yvonne Schottka über den dortigen Umgang mit einer antijudaistischen Schmähplastik. Um eine ähnliche Darstellung an der Wittenberger Stadtkirche wird nächste Woche ein Rechtsstreit entschieden, der Signalwirkung haben dürfte. Und darüber spreche ich gleich mit dem Kulturbeauftragten der Evangelischen Kirche in Deutschland. Schweine gelten im Judentum als unrein. Umso bösartiger sind mittelalterliche Darstellungen der sogenannten Judensau an rund 50 Kirchengebäuden im deutschsprachigen Raum. Die umstrittenste ist die an der Wittenberger Stadtkirche, wo einst Luther predigte. Das Relief zeigt eine Sau, an deren Zitzen Juden saugen. Ein Rabbiner hebt den Schwanz des Schweins und schaut ihm ins Hinterteil. Eine obszöne Abbildung, die schwer zu ertragen ist, nicht nur für Jüdinnen und Juden. Ein jüdischer Kläger versucht deshalb seit Jahren gerichtlich durchzusetzen, dass die Schmähplastik entfernt wird. Nächsten Dienstag will der Bundesgerichtshof darüber entscheiden. Anlass für uns vor der Sendung, den Kulturbeauftragten der Evangelischen Kirche in Deutschland, Johann Hinrich Clausen, zu fragen: Wären Sie froh, wenn die Richterinnen und Richter die Entfernung anordnen würden?
Ich wäre nicht froh, wenn das Gericht uns die Auseinandersetzung abnehmen würde. Also ich bin natürlich gespannt auf das Gerichtsurteil, aber ich finde es viel wichtiger, dass wir uns selbst mit dieser Schmähskulptur befassen und eben versuchen, einen eigenen Zugang dazu und Umgang damit zu erarbeiten. Und da sind wir ja auch schon seit einiger Zeit dran.
Dazu hatten Sie ja auch 500 Jahre lang Zeit. Ist diese Diskussion denn nicht abgeschlossen?
Nein, die sollte auch nicht abgeschlossen werden. Das fände ich eben so ein bisschen zu kurz gesprungen, wenn man sagt, das Gericht entscheidet entweder dran lassen oder abnehmen und dann ist die Diskussion dann beendet, sondern die Auseinandersetzung mit Antisemitismus und mit eigenen judenfeindlichen Traditionen, das ist etwas, was eine bleibende Aufgabe ist. Und dazu bietet nun diese besonders schreckliche und besonders fatale Schmähskulptur natürlich Anlass mehr als genug.
Aber diese Auseinandersetzung könnte ja auch genauso gut stattfinden, wenn diese Schmähplastik in einem Museum wäre.
Also es gibt eine natürlich noch deutlich zu verbessernde Hinweistafel. Es gibt vor allen Dingen, und das ist der Kirchengemeinde in Wittenberg wichtig, ein Bodendenkmal, das eben dokumentiert, dass man schon in der ausgehenden DDR, damals war das nochmal wirklich ein großer Schritt, versucht hat, sich damit auseinanderzusetzen und davon zu distanzieren und das im öffentlichen Raum auch sichtbar zu machen. Insofern finde ich diese Idee, es einfach dann in einem Museum zu tun, das wäre mir nicht genug. Wichtig ist, dass diese Schmähskulptur auch Anlass ist für eine bleibende und dauerhafte Auseinandersetzung mit Judenfeindlichkeit im Christentum, besonders im Protestantismus. Da gibt es einfach ganz unterschiedliche auch Möglichkeiten. Interessant ist, dass in vielen Kirchen, die eine solche Judensau in Anführungszeichen oder manche sagen auch Kirchensau oder Christensau haben, viele unterschiedliche Versuche da sind, damit umzugehen.
Können Sie ein Beispiel machen, was Ihnen besonders gelungen erscheint?
Eine Sache, die ich ganz sinnvoll finde, im Brandenburger Dom gibt es eben auch eine solche antijüdische Schmähskulptur, aber sie ist wirklich so versteckt angebracht, dass man sie normal gar nicht sehen würde. Und da hat sich der Brandenburger Dom dazu entschieden, einfach darauf deutlich hinzuweisen und das dann eben auch mit Informationsmaterial so zu versehen, dass man dann nicht einfach dran vorbeigehen kann, sondern es tatsächlich wahrnimmt. Und dann gibt es eben aber auch sozusagen künstlerische Wettbewerbe, wo man mit Hilfe von Künstlerinnen und Künstlern, die entweder verdeckt oder halb verdeckt oder sozusagen etwas Transparentes darüber tut, also den Blick darauf bricht und künstlerisch verfremdet. Das finde ich ist auch eine sehr interessante und wichtige Möglichkeit.
Sehe ich das richtig, dass diese ganze Diskussion erst durch diese Klage in Schwung kam?
Also die Diskussion um dieses Relief, die läuft ja schon sehr, sehr lange. Und sie steht auch jetzt nicht isoliert, sondern es gibt ja eine ganze Reihe von Bildwerken in christlichen Kirchen, die schwierig sind, die problematisch sind, die ein toxisches Erbe darstellen. Ich hatte jetzt gerade mit einem Projekt in Hamburg zu tun, wo es in einer diakonischen Einrichtung ein wirklich behindertenfeindliches Altarbild gibt, wo wir wirklich lange, lange diskutiert haben und jetzt eine spektakuläre Lösung gefunden haben. Diese ganze Altarwand, das ist ein Altarbild an die Wand gemalt, ist richtiggehend herausgesägt worden, sodass die Altarwand frei ist und ist dann versenkt worden, sozusagen halb zu sehen in einen Gedenkort, den man hinter der Kirche, Lern- und Gedenkort, den man hinter der Kirche aufgebaut hat. Also da gibt es eine ganze Reihe von unterschiedlichsten Initiativen, eben die mehrere Formen von toxischen Bildern aus Kirchen entweder zu entfernen oder so zu kommentieren oder so künstlerisch zu bearbeiten, dass damit eine Auseinandersetzung möglich ist.
Sagt der Kulturbeauftragte der Evangelischen Kirche in Deutschland, Johann Hinrich Clausen. Eigentlich ist es ein Highlight. Ende August tagt die Vollversammlung des Weltkirchenrats, in dem die meisten protestantischen und orthodoxen Kirchen dieser Erde vertreten sind, erstmals in Deutschland, und zwar in Karlsruhe. Doch vor dem Hintergrund des Krieges ist das schwierig, denn eins ihrer Mitglieder ist die russisch-orthodoxe Kirche, deren Patriarch Kyrill Putins Angriff auf die Ukraine verteidigt. Darüber habe ich mit Johann Hinrich Clausen gesprochen, dem Kulturbeauftragten der Evangelischen Kirche in Deutschland. Herr Clausen, nächste Woche wird der Zentralausschuss des Weltkirchenrats in Genf verhandeln, wie er in Karlsruhe damit umgehen soll. Zeichnet sich da schon irgendeine Strategie ab?
Das kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht, aber ich gehe fest davon aus, dass die Dringlichkeit, hier eine gute Form des Gesprächs zu finden, dass das schon angekommen ist. Das ist ja auch unbedingt nötig.
Die russisch-orthodoxe Kirche ist ja Mitglied im Weltkirchenrat. Die abgespaltene ukrainische orthodoxe Kirche noch nicht. Sie kann also nicht bei der Vollversammlung in Karlsruhe dabei sein, während die Putin-Freunde kommen. Müsste man die nicht ausladen und stattdessen die abgespaltene ukrainisch-orthodoxe Kirche einladen?
Diese Frage kann ich sehr gut nachvollziehen, weil es natürlich erstmal völlig befremdlich wirkt, offizielle Vertreter der russisch-orthodoxen Kirche einzuladen, wo doch deren Führer sich also in einer Weise geäußert haben und verhalten haben, die absolut inakzeptabel ist. Das ist sehr, sehr deutlich auch markiert worden, zum Beispiel von der evangelischen Kirche in Deutschland und vielen anderen. Zugleich ist es eben so, dass die orthodoxe Welt eine ziemlich vielfältige ist. Und da gibt es ja eben nicht nur Herrn Kyrill, sondern eben auch innerhalb der russisch-orthodoxen Kirche durchaus sehr unterschiedliche Kräfte. Ich kann nachvollziehen, wenn der Weltkirchenrat da jetzt nicht eine schnelle Entscheidung treffen will, sondern das so verhandeln will, wie es angemessen ist. Ob man ukrainische Vertreter dann einladen kann, entzieht sich meiner Kenntnis. Das Thema auf jeden Fall sollte diskutiert werden.
Vor wenigen Tagen haben ja namhafte Theologinnen und der Kirche nahestehende Politikerinnen und Politiker einen offenen Brief an den Weltkirchenrat geschickt. Sie befürchten, dass Vertreter der russisch-orthodoxen Kirche bei der Vollversammlung in Karlsruhe ihre Kriegspropaganda verbreiten und fordern deshalb, deren Mitgliedschaft auszusetzen. Wie stehen Sie denn dazu?
Also zum einen bin ich so ein bisschen müde, was offene Briefe angeht. Das andere aber ist, dass das natürlich ein sehr wichtiger und notwendiger Gesprächsbeitrag ist. Und in der Tat, das kann keiner wollen, auch nur ertragen, wenn sozusagen der Weltkirchenrat in dieser Weise gekapert wird von kriegsverherrlichenden Klerikaloligarchen aus Russland. Das muss unbedingt vermieden werden. Zum anderen bin ich aber auch so ein bisschen zurückhaltend, was einen sofortigen Ausschluss angeht. Der müsste ja übrigens selber vom Weltkirchenrat erst einmal beschlossen werden. Das andere ist, der Vergleich hinkt ein bisschen, aber nicht ganz. So ist natürlich der Weltkirchenrat so ein bisschen was wie eine christliche UNO. Und wir brauchen auch mit Blick auf spätere Friedensschlüsse und Neuannäherungen natürlich noch irgendwelche Orte und Plattformen, an denen die verfeindeten Nationen sich begegnen können.
Also das setzt ja voraus, dass ukrainische Delegationsmitglieder auch dort sind.
Genau, das ist sozusagen ein Prozess, der natürlich dringend angeschoben werden muss. Ich will nur sagen, ich beobachte diese Diskussion und vergleiche sie mit ähnlichen Diskussionen im Kulturbereich, wo auch die Frage ist, mit welchen künstlerischen Institutionen pflegen wir eine Verbindung in ganz zurückgenommener Weise, dass man dann, wenn irgendwann hoffentlich ein Friede da ist, man auch wieder miteinander Kontakt aufnehmen kann.
Dieser offene Brief war ja nicht nur an den Generalsekretär des Weltkirchenrats gerichtet, sondern auch an die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland. Beide werden aufgefordert, die Beziehungen zur russisch-orthodoxen Kirche zu beenden. Das wird die Evangelische Kirche vermutlich auch nicht tun, oder?
Naja, ich weiß gar nicht, was man eigentlich im Moment für Beziehungen pflegen kann. Ein ganz wesentlicher Auslandsdiplomat der russischen Kirche, Hilarion, ist gerade seines Dienstes enthoben worden. Also es ist jetzt nicht so, dass wir da blühende Gesprächslandschaften vor uns hätten. Die Evangelische Kirche in Deutschland hat ja sehr, sehr deutlich gesagt, was sie von der Kriegshetze von Herrn Kyrill hält. Zugleich haben wir natürlich schon ein hohes Interesse daran, wo es verantwortbar ist, Gesprächskanäle offen zu halten, selbst wenn wir sie jetzt angesichts der aktuellen Situation ja gar nicht angemessen bespielen können.
Zum schwierigen Umgang mit der putinfreundlichen russisch-orthodoxen Kirche war das Johann Hinrich Clausen, der Kulturbeauftragte der Evangelischen Kirche in Deutschland. Wenn Menschen aus der Haft entlassen werden, stehen sie vor einem riesigen Berg an Schwierigkeiten, vor allem, wenn sie lange im Gefängnis saßen. Dass sie den bewältigen und nicht erneut aus der Spur geraten, liegt in unser aller Interesse. Deshalb sind gute Maßnahmen zur Resozialisierung von Straftätern wichtig. Dabei setzt Baden-Württemberg jetzt auf eine tiergestützte Therapieform. In den Räumen von Prävent Sozial, einer Einrichtung unter dem Dach der Stuttgarter Bewährungshilfe, wird seit März ein 2-jähriger Schäferhund eingesetzt. Susanne Babila hat eine Therapiestunde besucht.
Was jetzt?
Kevin, der nur mit Vornamen genannt werden möchte, führt den altdeutschen Schäferhund Al Capone im Slalom durch einen Hütchenparcours. Ohne Leine.
Mal zurück, jetzt machen wir es nochmal von Anfang an.
Das ist keine leichte Aufgabe, denn der große und lebhafte Al Capone fordert Konzentration, Aufmerksamkeit und Hinwendung.
Das Pfötchen.
Al Capone, benannt nach dem berüchtigten Gangsterboss, ist ein Therapiehund. Er soll ehemaligen Straftätern wie Kevin helfen, sich in ihrer neu gewonnenen Freiheit zurechtzufinden.
Da habe ich jemanden, dem kann ich mich jetzt beschäftigen und gibt mir irgendwie ein bisschen inneren Frieden.
Kevin war 10 Jahre im Gefängnis, wegen schwerer Gewaltverbrechen. Heute ist er 33 Jahre alt. Der kräftige und baumlange junge Mann hat in Haft eine Therapie gemacht, denn...
Ich war davor in Isolationshaft, weil ich einen Mitinsassen angegriffen habe und... Hab dann für mich entschieden, ja, ich muss was dran mir ändern. Mein Sozialverhalten ist nicht sozialkonform.
6 Jahre lang machte er eine Therapie. Zuerst ohne Hund, dann hörte Kevin von dem eigens für Straffällige entwickelte tiergestützte Therapiekonzept Hundskerle und machte mit. Bis kurz vor seiner Entlassung.
Ich sage ganz ehrlich, so ein Hund zum Beispiel in einer Therapie ist Gold wert. Weil ich finde, Tiere in der Therapie helfen einem beim Öffnen, über Sachen sprechen und geben mir natürlich auch ein bisschen Rückhalt, weil wenn man nebenher jemanden zum Streicheln hat, fällt es immer leicht, über manche Themen zu sprechen.
Baden-Württemberg ist mit der gemeinnützigen Einrichtung Hundskerle Vorreiter, sagt Sabine Kubinski, Sozialpädagogin bei Prävent Sozial, die sich mit Al Capone zum Hundecoach ausbilden ließ.
Inzwischen wird jetzt das Training einerseits bei uns angeboten und zum anderen aber beispielsweise auch in der JVA Tegel in einem Maßregelvollzug in Sachsen und auch in einem Maßregelvollzug in Hessen. Und das ist natürlich schon auch schön, dass man so ein Angebot, so made in Baden-Württemberg, dann so ein bisschen als Leuchtturmprojekt, was dann auch bundesweit eben Anerkennung findet und angewandt wird.
Hunde wie Al Capone begegnen ihrem Gegenüber wertfrei, direkt und ohne Konventionen. Gerade das mache es Straffälligen wie Kevin leichter, sich mit ihrem eigenen Verhalten auseinanderzusetzen, sagt Jessica Kies, die bei Prävent Sozial in der forensischen Ambulanz arbeitet.
Dieses auch unfreiwillige Reagieren auf, was hat mich da gestört, was hat mich irritiert, wenn es nicht perfekt war oder wenn der Hund einfach wegrennt und was macht es dann mit mir, dann ploppt plötzlich was auf und es ist dann da, ob man will oder nicht, ne? In den Einzeltherapien dann oder aber auch im Verlauf des Trainings.
Und Kevin? Er lebt zurzeit in einer betreuten Wohngruppe für Ex-Häftlinge, sucht Arbeit und will nicht mehr in alte Verhaltensmuster zurückfallen. Deshalb geht er regelmäßig zu Psychologin Jessica Kies von Prävent Sozial. Und dort trifft er auch immer wieder Al Capone.
Solo.
Hundetherapie für ehemalige Straftäter. Susanne Babila hat die neue Resozialisierungsmethode beobachtet. Es ist längst beschlossen und gesetzlich geregelt. Zum Jahresende ist Schluss mit der Atomkraft in Deutschland. Deshalb löste Finanzminister Christian Lindner allgemeine Verwunderung aus, als er diese Woche bei Sandra Maischberger längere AKW-Laufzeiten ins Spiel brachte. SWR-Umweltredakteur Werner Eckert kommentiert.
Das ist wie im Zombie-Film, Atomkraft als Wiedergänger. Lindner führt eine typisch deutsche Diskussion sehr rückwärtsgewandt. Niemand jenseits der Stammtische hat daran ein Interesse. Selbst die Betreiber der Kraftwerke sagen, das Thema ist durch. Das ist jetzt auch keine ideologische Frage mehr, sondern eine rein sachliche. Auch wenn wir uns das wünschen würden, weil wir im nächsten Winter für jede Form von Energie dankbar sein könnten. Der Uranbrennstoff ist bis zum Jahresende berechnet und neue Brennstäbe gibt es nicht im Supermarkt nebenan. Entscheidend aber, wenn die AKWs länger laufen sollten, müssten sie erstmal monatelang in die Revision. Denn mit Blick auf das nahe Ende sind viele Überprüfungen, so eine Art TÜV für Reaktoren, die sind ausgesetzt worden. Laufzeitverlängerung ohne Sicherheitsüberprüfung aber, will Lindner das verantworten? Natürlich war die Entscheidung zum Ausstieg grundsätzlich eine politische, aber wir haben sie nun mal getroffen. Ideologischen Schaum vor dem Mund braucht man trotzdem nicht. Wir werden weiter Atomstrom im Netz haben, lange über den europäischen Verbund aus dem Ausland. Und das ist auch richtig so, denn andere Gesellschaften haben sich anders entschieden. Ob sie damit besser fahren? Wir haben in diesem Jahr bisher fast 10-mal so viel Strom nach Frankreich exportiert, wie wir von dort erhalten haben. Und wir haben dabei 1,2 Milliarden Euro verdient. Frankreichs Atomkraftwerke sind entweder in Revision oder schlicht kaputt. Sieht so die Energiezukunft aus, die Lindner uns eröffnen will?
Fragt Werner Eckert in seinem Kommentar zu den Überlegungen des Bundesfinanzministers, die Laufzeiten deutscher Atomkraftwerke zu verlängern. Gleichberechtigung, keine Geschlechtertrennung und eine liberale Auslegung der muslimischen Lehre. Das hatten sich die Gründerinnen und Gründer der Ibn Rushd Goethe-Moschee in Berlin vorgenommen. Für eine Moschee waren das ungewöhnliche Ziele und so kamen zur Einweihung mehr Journalistinnen und Journalisten als Gläubige. 5 Jahre später ist es ruhig geworden um die Moschee, die inzwischen umgezogen ist. Anne Winter hat sie besucht.
Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Von der Straße aus, wo ein Polizeiwagen vor der Einfahrt eines mächtigen Backsteinbaus im Berlin-Tiergarten steht, ist die Ibn Rushd Goethe-Moschee nicht zu erkennen. Der Weg führt über den Hof in ein Nebengebäude eines evangelischen Gemeindehauses. Im Erdgeschoss befindet sich ein etwa 150 Quadratmeter großer Saal. 9 Männer und Frauen stehen in Socken mit gesenktem Blick vor ihren kleinen Gebetsteppichen auf dem hellen Boden. Eine rundliche, blondgelockte Frau ruft zum Gebet. Sie gehört zum festen Kern der Gemeinde, erklärt Moscheegründerin Seran Atisch.
Bei so einem Projekt gibt es Gesichter, die bleiben, Leute, die am allerersten Tag dabei waren. Susi, die mit ihrem roten Kopftuch bei der Eröffnungsveranstaltung dabei war, sie ist unsere Muezzinin.
Allahu Akbar.
Auch der Imam, der auf Arabisch und Deutsch das Gebet leitet und die Freitagspredigt hält, ist schon seit 5 Jahren dabei. Mohammed El-Khatib ist Ende 50, gebürtiger Ägypter und seit 35 Jahren in Deutschland zu Hause. Doch eine Moschee, wo er sich auch spirituell beheimatet fühlt, hatte er bis dahin nicht gefunden.
In den letzten Jahren hatte ich auch langsam eine Problematik mit den anderen Moscheen. Das heißt, sie akzeptieren keine Kritik, sie wollen nicht diskutieren. Und ich bin jemand, der ein bisschen liberal Vorstellung hat und hatte ich auch Probleme in die anderen Moscheen, das zu äußern oder zu leben.
Mohammed El-Khatib trägt als Vorbeter Jeans und eine braune Strickjacke. Er hält nichts davon, sich religiös zu kleiden. Er sei kein Imam, sondern nur als solcher angestellt, sagt er bescheiden, zuständig für Eheschließungen und Scheidungen nach islamischem Recht. Seine Hauptaufgabe ist aber die Jugendarbeit. In manchen Wochen führt er 5 Schulklassen durch die Moschee und diskutiert mit den Jugendlichen, die oft selbst aus muslimischen Elternhäusern kommen. Seine Arbeit wird über das Bundesprogramm Demokratie Leben finanziert, die das Modellprojekt Islam und Diversity der Moschee fördert. Neben den 15 Mitarbeitern, die Seran Atisch in diesem Rahmen anstellen konnte, gibt es rund 30 Menschen, die sich hier regelmäßig engagieren. Der Kern der Gemeinde ist also kaum gewachsen.
Es ist so, dass wir von einigen Muslimen Spenden bekommen und das toll finden, was wir machen, aber sich nicht trauen, herzukommen, weil sie Angst haben, dass irgendwelche türkischen Leute sie sehen, dann sie anschwärzen, sie nicht mehr in die Türkei können.
Inzwischen gibt es neben Seran Atisch nur noch eine weitere Gesellschafterin. Von 4 der ehemals 7 Gründungsmitgliedern hat sie sich im Streit getrennt. Mit dem Verein Kalima eines ehemaligen Mitarbeiters und dem Liberal-Islamischen Bund gibt es noch 2 weitere Gemeinden, die für einen geschlechtergerechten, progressiven Islam stehen. Die Vision der streitbaren Frauenrechtlerin, die sich hier auch selbst eine spirituelle Heimat geschaffen hat, geht längst darüber hinaus.
Eine Universität zu gründen, an der dann islamische Theologie und Wissenschaften auch so gelehrt wird, dass die Reformer gesehen werden und auch gelehrt werden. Das ist dann tatsächlich so weiterhin mein Traum.
Sagt Seran Atisch, Mitbegründerin der liberalen Ibn Rushd Goethe-Moschee in Berlin. Nächsten Donnerstag ist ihre Gründung genau 5 Jahre her. Wo früher noch Trollinger-Trauben wuchsen, sieht man heute oft Merlot, Cabernet Franc oder andere Rebsorten aus dem Süden. Doch selbst vor dem Klimawandel hat sich der Weinbau immer wieder verändert. Wie er in biblischen Zeiten aussah, hat Wolfgang Zwickel herausgefunden, Professor für Altes Testament und biblische Archäologie an der Uni Mainz. Um sein ziemlich trocken klingendes Fach lebendiger zu gestalten, hat er im letzten Wintersemester ein Seminar zum Weinbau in biblischer Zeit gegeben. Praktisch hieß das, mit seinen Studierenden Traubensaft im Tonkrug zu Wein zu machen. Und der wurde nun verkostet. Antje Dietrich war dabei.
Zunächst mal mussten einige Studierende barfuß in den Bottich und Trauben stampfen.
Es war wirklich sehr glitschig und irgendwie nass, aber nicht unangenehm.
Der gepresste Traubensaft kam dann in 2 große schlichte Tonkrüge, die Professor Zwickel von einem Griechen besorgt hatte. Sie wurden einfach mit einem alten Rindsleder zugedeckt, wie in biblischen Zeiten. Jetzt sollte in der Halle des Weingutes neben riesigen Edelstahltanks dieser Traubensaft in den Tonkrügen zu Wein werden. Ganz allein, ohne Zusätze, ohne Hilfe. Aber schon nach wenigen Tagen gab es ein Problem. Traubensaft sickerte aus einem der Krüge, er war undicht. Wolfgang Zwickel fand eine wahrhaft antike Lösung.
Wir haben so 1 Kilo Bienenwachs gehabt, das wir dann erwärmt haben und dann mit einem Pinsel aufgetragen, und sodass dann eine richtig schöne dicke Wachsschicht auf dem Krug drauf ist, und es hat dann auch dicht gehalten.
Das war im Oktober letzten Jahres. Inzwischen ist in den Tonkrügen Wein entstanden und der wurde jetzt von den Beteiligten des biblischen Experiments im Weingut Fleischer verkostet. Zwischen sauer, fruchtig und Essiggeschmack war bei den 4 Probierflaschen alles dabei.
Wenn ich mir vorstelle, dass jemand auf dem Acker arbeitet, diesen allerersten Wein, der also am Schluss dann in Essig übergegangen ist, wenn man den mit Wasser ein bisschen mischt, dann ist der sehr, sehr erfrischend.
Einen Teil der Merlot-Trauben hatte Winzer Stefan Fleischer übrigens im Stahltank ausgebaut, mit allen Tricks moderner Weinproduktion. Tja, und die Flasche mit diesem Wein brachte im Vergleich den besten Geschmack hervor. Wen wundert's?
Die beiden entscheidenden Fortschritte sind der Oxidationsschutz durch den Schwefel und die moderne Technologie, dass wir mit Edelstahltanks arbeiten, zum größten Teil die gasdicht sind und das Wissen eben auch anwenden können, wie wir den Wein schützen und pflegen können.
Auch SWR-Weinexperte Werner Eckert ist zum Weingut gekommen, um den archäologisch-experimentellen Wein zu probieren. Schlimme Hefen, gefräßige Bakterien, Fruchtfliegen, viele kleine Lebewesen haben diesem unschuldigen Wein zugesetzt, sagt er.
Man hat die Weine nicht lagern können, sondern die waren spätestens zur nächsten Ernte eigentlich auch echt kaputt. Da waren Schlieren drin, da waren so gelartige Gebilde drin und Essig hat sich gebildet, und dann ist irgendwann auch nicht nur nicht gut, sondern ist dann irgendwann auch ungenießbar.
Das gilt nicht für diesen Wein und so weit soll es auch nicht kommen. Professor Wolfgang Zwickel, der das Experiment geleitet hat, steht stolz vor den Probierflaschen mit den verschiedenen Weinproben in Rosa und Gold.
Also ich bin sehr zufrieden, wenn ich diese 4 Flaschen jetzt hier anschaue. Allein schon von der Farbe her sind die so unterschiedlich, dass man merkt, da ist eine ganze Menge passiert, und vom Geschmack her sind sie auch total unterschiedlich, und das finde ich unheimlich spannend.
Und wie es mit diesem biblischen Wein weitergeht, ist auch schon klar.
Der muss jetzt diesen Sommer weg, ja. Aber da habe ich keine Sorge, dass das nicht passiert.
Dafür werden vermutlich schon die Mainzer Studierenden sorgen, die gemeinsam mit ihrem Professor Wein wie in biblischen Zeiten hergestellt haben.